Podcast Zoo im Einsatz für deine Datensouveränität.
Hallo und herzlich willkommen zum Dasu-Podcast. Mein Name ist Carina Filusch. Ich bin Datenschutzanwältin und einmal im Monat spreche ich mit einer Expertin oder einem Experten über das Thema Datensouveränität, abgekürzt Dasu. Heute spreche ich mit Wolfgang Bogler. Er ist erfahrener crossmedialer Öffentlichkeitsarbeiter, seit 25 Jahren im Bereich Kommunikation unterwegs und seit mehr als 20 Jahren leidenschaftlicher Livestreamer. Er ist Lehrbeauftragter an der Uni des Saarlandes und unterrichtet dort zum Beispiel, wie man erfolgreich podcastet. Er macht seit 2012 alle Livestreams für die Staatskanzlei des Saarlandes und hat selbst einen erfolgreichen Live-Podcast, der Let's About, man streamt sich, heißt. Da kann ich sehr empfehlen, reinzugucken. Ihr findet ihn auf YouTube oder auf seinen sozialen Medien. Ich durfte auch schon mal zu Gast sein. Heute spreche ich mit Wolfgang über KI-generierte Inhalte. Wolfgang, KI-generierte Inhalte, die begegnen uns mittlerweile überall, auf allen sozialen Medien. Woran erkenne ich als Verbraucherin überhaupt, ob ein Video echt ist oder KI-generiert?
Ja, das ist eine spannende Frage, weil natürlich viele meinen, KI-generierter Content, gerade KI-generierte Videos, sind das schnelle Geschäft, wenig Produktionszeit, es ist schnell gemacht. Dahingehend, sage ich mal, ist das eine Falle. Viele machen natürlich auch ihre Geschäfte damit. Aber dran erkennen, das wird eigentlich immer schwieriger. Am Anfang hattest du noch dann mal Menschen mit 6 Fingern und 3 Füßen oder sonst irgendwas hat da rumgezockelt. Wenn du jetzt VO3 von Gemini siehst, da ist das eigentlich absolut perfekt, da hast du auch die Geräusche dazu, da hast du dann auch die Stimmen dazu. Ich glaube, erkennen tut man das, dass es eigentlich zu glatt ist. Es fehlt die Spontanität, die Unvorhersehbarkeit. Das heißt, so der Mensch macht immer kleine Fehler, Unvollkommenheiten, unerwartete Momente. Das ist das, was menschlich nahbar macht. KI-generierte Videos sind typischerweise perfekt vorhersehbar, was die Illusion einer echten, spontanen Nutzererfahrung denn eigentlich schon zerstört. Irgendwie kriegst du das mit, das ist nicht lebendig. Ich glaube, viele haben ein Gespür dazu zu erkennen, was ist ein KI-Video.
Was ist mit metallisch klingenden Stimmen und der falschen Aussprache von Worten? Das war ja früher oft sehr offensichtlich, dass es ein KI-Inhalt war. Damals waren die Generatoren noch nicht so gut. Sind die mittlerweile deutlich besser? Also gibt es noch so metallisch klingende Stimmen, falsche Aussprachen und so weiter?
Ja, es gibt metallisch klingende Stimmen, vor allen Dingen bei denen, die die kostenlosen KI-Generierungs-Videomaschinen benutzen. Das werden dann Videos von 7 Sekunden und da merkst du dann schon, dass die Stimmen halt irgendwo präzisionsgestanzt sind. Ja, da ist auch die Emotion in der Aussprache oder das Arbeiten mit der Stimme. Mal lauter, leiser werden, das Hinterfragen und so, das kriegen die da einfach noch nicht hin. Wenn du allerdings ein bisschen Geld in die Hand nimmst, ich glaube, die Einstiegsmonatsrate zum Beispiel bei VO3 ist $250 im Monat. Wenn du das Geld natürlich denn hinlegst, sag ich dir, du wirst es spätestens in einem Jahr nicht mehr erkennen, auch nicht mehr direkt an der Stimme und da zippert auch nichts mehr, da ist auch nichts mehr plechern. Das ist dann wirklich auf dem Punkt. Aber ganz so weit sind wir noch nicht und wie schon gesagt, wir müssen es auch ein bisschen Geld dafür hinlegen, wenn das einer machen will. Und vor allen Dingen, weißt du, das ist auch das Problem, die sind halt immer noch etwas Stereotyp, ja? Von der Warte her unterscheidet sich's halt doch noch.
User-generated Content. Das ist ja unser Thema heute. Warum ist in diesem Bereich vor allem Authentizität so wichtig?
Ja, danke. Das ist eine gute Frage, denn eigentlich, worum geht es letztendlich? Mittlerweile in Deutschland, sage ich mal, informieren sich 64% der Deutschen online über Produkte, über Dienstleistungen, bevor sie eine Entscheidung treffen, was sie kaufen. 83% in Deutschland wollen akkurate Produktbeschreibungen, erachten das als wichtig. 94% der Verbraucher recherchieren sogar noch mehrere Quellen drin. Das heißt, der Identifikationsfaktor ist denn halt wichtig, um das Vertrauen aufzubauen, dass Menschen wirklich sich gut informiert fühlen, bevor sie sich für etwas entscheiden. Und dann ist es halt so, dass User-Generated Content immer so war, dass wenn du jetzt, sage ich mal, Auto XY fährst, bist total von dem Modell begeistert, dann machst du ein Video drüber, du erzählst, wie toll das Auto ist, warum es für dich toll ist und noch alles, was dich daran fasziniert oder ob dein Autohändler den besten Service der Welt macht und so weiter und so fort. Ja, so, wenn das nicht mehr der normale Mensch macht, sondern wenn da irgendwelche Agenturen hinten dran sitzen, die schöne Clencheck-Texte schreiben und sagen, das ist das Beste, was du jemals gefahren hast und der Händler ist sowas von toll und so weiter und so fort, dann wird das unglaubwürdig und in dem Moment bricht dir das Vertrauen der Kunden denn halt weg. Klar ist das ein tolles Geschäftsmodell, dass ich sage, ich mache für Sie jetzt 20 User-Generated-Content-Videos mit den höchsten Tönen über Ihr Produkt oder über Ihre Dienstleistung. Allerdings verwässert das die absolute Idee. Das Vertrauen bricht auch weg. Das heißt, du riskierst deine Brand und dann halt, dass Kunden sich viermal überlegen, ob sie jetzt bei dir einen Geschäftsabschluss machen oder nicht, weil es eine Zweckentfremdung dessen ist, um was es eigentlich geht. Die Recherche und Erfahrungswerte anderer zu nehmen, bevor es eine Entscheidung gibt. Gut, es gab natürlich jetzt auch User-Generated-Content-Agenturen. Das heißt, wenn du dir mal schnell einen Fuffi verdienen willst, dann machst du so einen 10 Sekunden, 20 Sekunden Instagram-Reel und sagst, ich nehme nur diesen Lippenstift, weil er meine Augenbrauen am schönsten macht. Und das sind dann halt so Dinge, da wird es auch schon kritisch, wenn du dir positive Einschätzungen oder Produktbeschreibungen erkäufst. Das ist aber in der Regel schon an der Verbiage und an den Dingen zu erkennen. Hat auch ein bisschen Influencer in Verruf gebracht. Aber wenn du das jetzt alles künstlich machst, ist der Recherchefaktor für die Kaufentscheidung eigentlich kaputt und du schaffst es nicht, dass Kunden Vertrauen in dich und in deine Brand gewinnen.
Jetzt stelle ich mir das folgendermaßen vor. Die Videos werden immer realistischer, weil die Technik immer mehr fortschreitet. Die Videos sind vielleicht auch authentisch, weil die Leute den Tipps folgen, die du gerade genannt hast. Wenn ich jetzt zuhöre und so einen Beitrag auf den sozialen Medien sehe, was für Risiken siehst du da so konkret für mich, für uns?
Ich glaube, es ist mal so, was wir eigentlich erwarten, wenn wir konsumieren und wenn wir ins Netz gehen. Wenn wir sagen, wir lieben purzelige, schnöde Unterhaltung ohne Inhalt, ohne tiefen Wert. Wenn ich mich nur berieseln lassen will, wenn es nicht um Inhalte geht und so weiter und so fort, dann ist das irgendwie in Ordnung. Dann kann ich mir Filmchen angucken, die unrealistisch sind oder ich kann zuschauen, wie meine Freundin übers Meer fliegt oder sonst was. Aber es darf halt nicht zur Verflachung führen, ja, oder halt nicht so, dass real existierende Inhalte, wo man auch ein bisschen Gehirnschmalz anwenden muss, dann halt einfach nicht mehr konsumiert werden, weil sie diesen oberflächlichen Touch der perfekten Schönheit nicht aufweisen können.
Ja, zu den Risiken fällt mir als Datenschützerin natürlich gleich ein, dieser KI-Content, der basiert ja auf einem Input, den die KI bekommen hat. Zum Beispiel echte Gesichter, echte Stimmen. Wir kennen das so von berühmten Persönlichkeiten oder Politikerinnen und Politikern, Angela Merkel und Co. Wenn die dann plötzlich sprechen und denen werden irgendwelche Inhalte in den Mund gelegt. Also da gibt es auf jeden Fall Datenschutzprobleme, weil diese Gesichter und Stimmen verwendet werden. Von daher sollte man auch als Nutzerinnen und Nutzer im Internet darauf achten, welche Fotos man von sich reinstellt, vor allem von Kindern. Da passiert unglaublich viel Unfug mit. Und man sollte auch darauf achten, wo die Stimme überall landet. Dass man vielleicht dreimal nachdenkt, wo man die Sprache da gerade hochlädt und über Probleme mit seinem Lover vielleicht erzählt. Also das Problem sehe ich da auf jeden Fall. als Risiko.
Ja, wenn es das Ende von Sprachnachrichten auf WhatsApp bedeuten würde, würde ich es sofort unterstützen. Nee, ich bin bei dir. Das ist natürlich die Frage. Viele Gesichter und Charaktere, sage ich mal, baut KI natürlich zusammen. Ich nenne das immer liebevoll, wenn du bei der Polizei sitzt und du musst ein Phantombild machen heute am Computer. Also da gibt es ja 1000 Augen, Augenbrauen und so weiter und so fort. Kritisch, da bin ich bei dir, wird es, wenn es um Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens geht, gibt es ja im Moment Dinge für irgendwelche Geldanlagegeschichten, wo angeblich hochreiche Unternehmer dir den Geheimtipp des Jahrhunderts geben und so. Da bist du auf der kriminellen Seite. Ja, und ich sag's mal so, die Plattformen haben es ja auch schon erkannt. Ja, ich bring dir mal ein Beispiel, dass YouTube, wenn du ein Video hochlädst, musst du definitiv angeben, ob das KI-generiert ist, ob es sich um Menschen handelt, die weder an diesem Ort waren, noch an diesem Ort gesprochen haben. Bei Zuwiderhandlungen haut YouTube dieses Video raus. Im Moment gilt auch noch die Regel, dass rein KI-generierte Videos auch nicht monetarisiert werden und so. Also da versucht man ja schon, dem da vorzubeugen. Allerdings weißt du als Juristin natürlich auch, der Prozentsatz an Menschen mit einer kriminellen Leidenschaft und Ader wird es immer geben und selbstverständlich wird ein gewisser Teil das auch versuchen, negativ einzusetzen. Und da müssen wir halt alle dagegen vorgehen. Aber ich kann nur jedem abraten, irgendwelche Videos mit bekannten Menschen oder Menschen aus dem öffentlichen Leben zu machen, die Stimmen zu verwenden für irgendeinen Blödsinn. Das kann ganz böse nach hinten losgehen.
Ja, wegen der allgemeinen Persönlichkeitsrechte dieser Person. Vielleicht wehrt sie sich ja dann dagegen und dann hat man einen super teuren Prozess an der Hacke. Das möchte man vielleicht ja auch vermeiden. Aber das Stichwort Manipulation hast du genannt, durchaus auch ein Risiko von KI-Inhalten. Das war ein sehr gutes Beispiel, fand ich, was du gewählt hast. Und in der Politik gibt es natürlich Desinformation. Es gibt ja bestimmte Parteien, die sich auch großzügig KI-generierte Inhalte bedienen, um ihre Dogmen zu verbreiten, nenne ich das jetzt mal so. Also das ist dann auch nochmal ein wichtiger Punkt.
Ja, da bin ich absolut bei dir. Also jetzt in diese böse Ecke, da habe ich jetzt als optimistischer Mensch gar nicht dran gedacht oder im Moment hatte ich das nicht auf dem Schirm. Aber natürlich ist es eine hochproblematische Geschichte, wenn KI-Videos instrumentalisiert werden, um irgendwelche Menschengruppen zu diskriminieren oder in eine kriminelle Ecke zu stellen oder aber für populistische Zwecke einer nicht demokratiefreundlichen Politik zu instrumentalisieren. Da bin ich absolut bei dir. Aber weißt du, es nützt uns ja nichts. Ich hau diesen Schlenker kurz raus. Es nützt uns ja nichts, wenn wir versuchen, Technologien aufzuhalten, die da sind, die nicht mehr aufhaltbar sind. Es nützt auch nichts, uns zu Tode reglementieren, letztendlich um das Erkennen von Desinformationen oder diese Täuschungsgeschichten, hilft uns eigentlich nur, Medienkompetenz zu vermitteln und wirklich in der Bildung schon sehr früh anzufangen, diese Faktoren zu lehren und zu zeigen, woran man das höchstwahrscheinlich gut erkennen kann und das selbstkritisch zu erfahren. Weil letztendlich entscheiden wir, was wir ansehen, letztendlich entscheiden wir, was wir gut finden. Und es ist immer der Typ vor dem Computer, nicht der Computer, der Schlimmes tut. Also von der Warte aus zeigt es uns, dass wir in der analogen Welt viel mehr für Weiterbildung, Ausbildung und Medienkompetenz in der breitesten Form ihres Daseins reinstecken müssen.
Da bin ich voll auf deiner Seite und wir sind nämlich gleich bei der nächsten Frage. Du hast sehr geschickt übergeleitet.
Ja, ich bin gut heute.
Ja, du kannst einfach meine Gedanken lesen. Und zwar wollte ich dich gerade danach fragen, was hast du denn für Tipps für Verbraucherinnen und Verbraucher, also die Personen, die sich diese Videos jetzt angucken? Also da geht es mir nicht nur um Warnsignale und Merkmale, wie man die erkennt, das hatten wir am Anfang schon besprochen, es wird immer schwieriger, aber wie man sich darauf vorbereitet, und da finde ich Schulbildung ja enorm wichtig. Ich erinnere mich noch, als ich zur Schule gegangen bin, kam Google auf und Wikipedia und es war alles Teufelszeug. Man hat uns davor gewarnt, benutzt das bloß nicht für die Hausaufgaben. Was ich mir als Schülerin allerdings gewünscht hätte, ist, dass sich eine Lehrkraft mal mit mir hingesetzt hätte, mit mir das durchgesprochen hätte und mir das einfach beigebracht hätte. Und so musste ich mir das selber erlernen. Und wer weiß, ob ich da nicht vielleicht aus dubiosen Quellen gelernt habe.
Ich meine, ich habe mein erstes Projekt Neue Medien in den Schulen, glaube ich, 2001 irgendwo begonnen. Und ich habe dann eigentlich gemerkt, dass es überall der Faktor Mensch ist, dass du natürlich oft auf überforderte Lehrer triffst, die selbst nicht in den Themen drin sind oder die selbst weder die Zeit noch die Lust haben, sich da reinzuarbeiten. Das ist ein schwieriges Feld. Ich weiß jetzt, alle Lehrer hassen mich.
Nein, sag nicht so.
Nee, das ist problematisch, weil sie haben es selber auch nicht beigebracht gekriegt. Auf der anderen Seite haben wir natürlich so ein deutsches Mentalitätsproblem. Wir haben zu viel Berufsbetroffene, wir haben zu viel Berufsbedenkenträger. Mal versucht, Dinge halt eher zu verhindern, als damit umzugehen und zu arbeiten. Man setzt die Prioritäten falsch. Es gibt bestimmt immer noch Leute, die sind sich gar nicht sicher, ob sich das mit dieser Digitalisierung überhaupt durchsetzt. Das sind alles so Dinge, wir hängen halt 10, 15 Jahre hinten dran. Und deshalb ist es schwierig und möchte auch keine Lehrer verteufeln. Man hat es ihnen nicht beigebracht. Und es ist wie immer, alle Lehrer, die ich kenne, die im Bereich digitaler Medien im Einsatz und digitale Produkte und Projekte an Schulen unterwegs sind, sind in der Regel Einzelkämpfer, die da voll hinten dran stehen und aus Eigeninitiative die Dinge tun, aber nicht, weil es irgendwo im Lehrplan steht oder weil vielleicht die Schulleitung gesagt hat, mach das mal.
Wie sind deine Erfahrungen so mit Schülerinnen und Schülern oder Jugendlichen, wenn du mit denen das Thema so durchgehst?
Na, das ist sehr gespalten, weil ich bin nicht der Meinung, dass es den geborenen Digital Native gibt, aber das Problem ist, dass viele meinen, wenn sie ihr Smartphone bedienen können, wenn sie die App öffnen können oder wenn sie in Instagram ein Foto hochladen können, dann sind sie die Bezwinger der Technik und haben das System irgendwie voll im Griff und wissen schon alles. Da gehört natürlich ein bisschen mehr dazu, ja. Und da muss man hart rangehen, weil man über Inhalte denn halt auch reden will. Man muss einfach sagen, Technik ist Mittel zum Zweck und wichtig sind die Inhalte oder das, was ich dementsprechend umsetzen will. Und man muss natürlich auch, was den Geschäftemachern der KI-Branche natürlich gar nicht schmeckt, halt sagen, KI soll unterstützen und helfen, aber soll nicht alles tun. Die meisten suggerieren nur, die KI ersetzt dich komplett, weil sie da draußen Geschäftsmodell ziehen. Ja, oder die YouTube-Kanäle, die Faceless-YouTube-Kanäle, monetarisiere schnell, verdiene Unmenge Geld und dann machst du die Dinge. Das ist natürlich Quatsch und dient eigentlich nur denen, die dann gerne mal für ein Einsteiger-Abo 25, 40 Euro im Monat kassieren, dass da irgendwo der sogenannte neue Content Creator dann halt irgendwelche 8-Sekunden-Videos machen kann, die ihm in der Plattformwelt eigentlich überhaupt nichts bringen.
Jetzt schauen wir uns mal die andere Seite an. Wie sieht es aus mit Tipps für Content Creator?
Das ist natürlich ein weites Feld, ja, weil heute sagt eigentlich jeder, er ist Content Creator, ist die Frage, was er tun will. Und wie schon gesagt, da unterstützt die KI, da unterstützen auch gerne Videos, sage ich mal, wenn du Edutainment-Geschichten machst, wenn du Erklärbär-Geschichten machst und du hast nicht die Zeit, B-Rolls in Gänze zu drehen, dann kannst du dir das unterstützend schon machen. Da gibt es ja auch natürlich eine Menge, das kennst du, Stockvideos, ja, Stockfotos, lizenzfreie Musik. Das ist alles okay, wenn du denn immer noch der Protagonist bist, der die Inhaltlichkeit bestimmt und dann auch dementsprechend frei kommuniziert. Ich habe jetzt auch kein Problem damit, wenn jetzt einer hingeht und sagt, Mein Deutsch ist jetzt nicht im Wortschatz. Du weißt, die Bild-Zeitung braucht nur 800 Wörter. Also wenn ich ein bisschen mehr haben will wie 800 Wörter, habe ich jetzt auch nicht das Problem, wenn einer sagt zu Gemini oder ChatGPT, wie sie alle heißen, formulier mir bitte diesen Text professionell oder unterhaltsam und er liest es vor. Wichtig ist halt, dass die Inhalte noch gewährleistet bleiben und dass die Authentizität, das ist das, Menschen wollen im Internet Menschen sehen, ja, die Authentizität und die Nahbarkeit muss erhalten bleiben. Wenn es unterstützendes Werkzeug ist, dann gerne, aber nicht der Hauptinhalt und nicht Technik ist nicht der Hauptzweck.
Ich wollte gerade fragen, ich selber nutze auch gerne KI-generierte Inhalte. Also ich erstelle zum Beispiel gerne Kacheln, kleine Videos. Die sind meistens animiert, also ohne Menschen sichtbar. Wenn ich das jetzt langfristig mache, das tue ich ja, das tue ich schon seit einigen Monaten, wenn nicht schon Jahren, und hatte ich jetzt eigentlich auch vor, noch länger zu machen. Und das machen ja auch andere. Was denkst du, kann das langfristig meiner Marke in Anführungsstrichen schaden oder dem Vertrauen? Oder wie würdest du das einschätzen? Oder was wäre die ausgewogene Lösung?
Nee, das kommt ja drauf an. Ich meine, du machst ja jetzt nicht, dass da animierte Zeichentrickmännchen über die Bildfläche laufen und sagen, Carina Filisch ist die Juristin des Jahrhunderts. Ja, gut, knapp davor, aber wir wollen jetzt nicht übertreiben. Und dann ist das ja okay. Oder wenn du da ein bisschen Storytelling machst. Ich meine, das haben die Menschen schon immer gemacht. Ja, Scherenschnitt, Schattenspiele, Claymation. Das war ja schon immer irgendwo in den Genen der Menschen drin. Also von der war der, ist das ja nicht etwas, was negativ ist. Ja, wenn du jetzt dann halt sagst, ich mache dann halt Storytelling für Menschen in einer gewissen Altersstruktur und freue mich da, kann auch gerne etwas fabel- und märchenhaft sein, dann ist das voll in Ordnung. Die Frage, ob dann jemand sagt, ist das die Juristin, die mich aus dem Knast raushaut, steht natürlich auf dem anderen Blatt. Ja, das ist aber dann die Frage deiner Imagebildung. Das hat jetzt mit der KI eigentlich nichts zu tun. Also wenn du sagst, mir macht das Freude und ich erzähle gerne Geschichten und ich habe da so eine Figur erfunden, die irgendwelche Dinge tut oder über die ich jetzt im Zuge des Struwwelpeters nochmal neue Erkenntnisse an die Menschheit vermittelt, ist das voll okay.
Mhm. Sag mal, wir müssen ja jetzt ab nächsten Sommer, nämlich ab dem 2. August 2026, KI-generierte Inhalte kennzeichnen. Zum Beispiel, indem wir einen Satz darunter schreiben, dieses Video ist KI-generiert. Wie peinlich wird das für uns alle? Was denkst du?
Glaube ich nicht. Ist halt die Frage, was du machst. Ja, also wie gesagt, bei YouTube musst du es eh schon die ganze Zeit machen. Ja. Ich finde es eigentlich gar nicht peinlich. Andere zeichnen Zeichentrickfilme, gut, dann hast du es selber gemalt. Das ist nicht jedem gegeben. Das ist sehr aufwendig, sehr zeitintensiv. Wichtig ist, wenn die Inhalte von dir sind, wenn das auch noch ein bisschen Gehirnschmalz erfordert oder eigentlich nett unterhaltend ist, dann ist das voll in Ordnung. Ja, weil man dann halt sagt, die Story ist von mir, die Idee ist von mir und umgesetzt habe ich es halt mit KI.
Genau, also ich finde es ehrlich gesagt auch nicht peinlich, weil zum Beispiel Politikerinnen oder Politiker, die haben ja auch Redenschreiberinnen oder Redenschreiber. Das ist ja auch völlig okay. Also ich glaube, den Leuten muss klar sein, dass nicht alles von einem selber kommt, sondern dass man sich einfach Dienstleisterinnen und Dienstleister, auch Software einsetzt. Das ist, glaube ich, völlig okay. Aber es wird bestimmt gewöhnungsbedürftig sein für uns, das zu deklarieren erstmal am Anfang. Wir werden uns, glaube ich, schon erstmal dran gewöhnen müssen, dass überall diese Hinweise stehen und dass wir überall diese Hinweise auch setzen werden.
Ja, also wie gesagt, es kommt halt drauf an, man, das Feld ist unheimlich groß, über das wir jetzt gerade reden, um was es da geht. Ich finde es entscheidend, nicht nur in der Umsetzung, sondern welche Idee war das, wer hat das generiert, wer hat das Storyboard geschrieben, von wem kommt das Storytelling. Das andere ist ja die Umsetzungsfrage, die man da halt nehmen kann. Und da gibt es ja immer noch diesen gesunden Mix, den ich am Anfang ja vorhin auch noch gesagt habe. Du kannst natürlich dich dann auch gerne via Chroma Keying ja selber ins Video reinsetzen, dann erzählen und die KI-Geschichten mehr als B-Roll verwenden. Da gibt es ja noch unheimlich viele Möglichkeiten.
Was ist eine B-Roll? Vielleicht zur Erläuterung.
Okay. Wenn man dich jetzt zum Beispiel sieht, wie du irgendwas erklärst im Bereich IT-Recht, was man nicht tun sollte oder was irgendwo ist, dann bist du die A-Roll. Das heißt, man sieht dich, man sieht zur Erklärung. Wenn du jetzt, und jetzt nennt man das Talking Head-Video, sagst, ich will nicht nur, dass man mich da sitzen sieht um meinen Kopf, und du würdest dann zum Beispiel einen Computermonitor einblenden, wo ein Mann eine Software anruft, für in den Tor-Browser zu gehen, ja, und das den zeigt und du sprichst weiter, dann ist der Mann am Computer, der in den Tor-Browser gehen will, das ist die B-Roll. Eigentlich so die nebensächliche Erläuterung oder das Zeigen von Dingen, wenn ich etwas erläutere. Du bist eigentlich die Hauptperson. Und damit es halt ein bisschen aufgefrischt ist und sich Dinge besser visualisieren, macht man halt solche B-Rolls als Einblender und geht dann am Schluss auf den Sprechenden wieder zurück.
Jetzt haben wir ja darüber gesprochen, wir müssen KI-generierte Inhalte deklarieren. Aber was ist, wenn das so eine Mischform ist und wir uns nur so ein bisschen von der KI inspiriert haben lassen, der größte Teil aber menschlich ist? Dann würde ich zumindest sagen, muss man nicht mehr deklarieren, weil es ja mehr Mensch als KI ist. Wird sich aber vielleicht noch herausstellen.
Ja, das ist eine Frage, wie es die Plattformen handeln wollen, weil wir sind ja immer, sage ich mal, angewiesen auf die Plattformen, die wir nutzen dürfen. Deshalb sage ich nicht, ich habe paar tausend Follower auf den Plattformen, sondern die Plattformen haben paar tausend Follower, die mir folgen. Ja, das ist ja immer so diese Geschichte und das wird immer, glaube ich, geregelt. Und du machst ja auch zum Beispiel jetzt keine Deklarierung, wenn du Stockvideos benutzt. Schreibst ja auch nicht, ja. Der Wellenreiter ist ein Stockvideo, ja.
Außer an dem Video oder Bild steht dran, dass man die Quelle angeben muss. Gibt ja manchmal solche.
Das ist klar. Also dann musst du das tun. Die andere Frage ist, ob man dann halt wirklich zum Beispiel eine Plattform gibt, die dann sagt, dann schreib bitte drunter, das ist mein Video und alle B-Roll-Einblendungen habe ich mit KI erstellt. Ja, das ist auch kein Beinbruch, weil wie schon gesagt, wir reden ja immer noch so, als ist KI irgendwie vom Himmel gefallen und böse Geister stecken da hinten dran und so. Das ist ein reguläres Hilfsmittel für Dinge zu erledigen oder Probleme zu lösen. Und so wie es heute selbstverständlich ist, dass du Stockvideos benutzt, bleiben wir bei dem Beispiel, weil es so schön einfach ist, genauso selbstverständlich ist irgendwo, dass du sagst, du machst dir das selber, weil, sage ich mal, der künstlerische Akt, Carina, das ist ja das, was viele auch nicht verstehen daran, was übrigens auch eine neue Berufsgruppe wird, der CEO wird out sein, ist, du brauchst intelligente Prompts. Ja, wenn du nicht weißt, wie du das der Maschine sagst, was sie tun soll, kommt da nur Pillepalle raus und du kannst es nicht verwenden. Also alleine schon, wenn ich dran denke, wenn meine zwei letztverbliebenen Gehirnsynapsen es fertig kriegen, einen einigermaßen intelligenten Prompt zu schreiben, dass das Ergebnis auch anschaubar ist, ist das ja auch schon eine kreative Leistung. Dass du das nicht selber machen kannst, ja, dass irgendwie ein Riesendampfer übers Meer gleitet und du hinten dran Wasserski fährst, dass du das nicht selber drehen kannst, ist vollkommen klar.
Genau. Und es ist auch nicht peinlich, dass ich das nicht selber machen konnte.
Ja, zumal ich auch nicht Wasserski fahren kann. Ja, also das.
Genau, so sieht's aus. Die hatte ich auch gerade nicht parat und das Meer auch nicht. Und naja, dann macht man das halt so. Aber man kann natürlich auch KI nutzen, damit sie einem hilft, einen perfekten Prompt zu schreiben. Das geht natürlich auch. Ist halt nur die Frage, ob das die ganze Erfahrung im Bereich Prompting ersetzen kann. Da hast du recht, das wird eine neue kreative Berufsgruppe.
Ja, das wird immer mehr gefragt werden, dass halt nicht mehr der CEO der Gefragte ist, sondern dass man denn halt Leute braucht, die tolle Prompts schreiben können und vor allen Dingen, die den Unternehmen, Dienstleistern, auch den Juristen zum Beispiel sagen, wie schaffe ich es denn, dass ich in der KI bei einer Suche oder Frage vorkomme?
Ja, ich kriege mittlerweile auch Mandate über die KI, das finde ich sehr.
Ich bin die echte und keine KI-Mandant.
Nein, echte Menschen mit echten Problemen.
Oh Gott, Menschen haben Probleme in Deutschland,
ja,
wusste ich.
Ja, fürchterlich. So sieht's aus. Aber so wird man halt auch gefunden. Google ist jetzt vielleicht gar nicht mehr so wichtig in Zukunft. Aber apropos Zukunft, was denkst du, ist denn die Zukunft von KI-generierten Content?
Es wird sich sehen, wie sich das Sehverhalten ändert und wie der Trend der Menschen ist. Ja, Content-Creator, die KI benutzen, heißt ja auch nicht, dass sie viele Menschen zuschauen. Guck mal, die Zeiten haben sich geändert. Heute sind ja oftmals die Follower gar nicht mehr so relevant, wie das vor 5, 6, 7 Jahren waren. Heute kannst du 500 Follower auf YouTube haben und trotzdem 2.000 bis 3.000 Zuschauer auf deinem Video letztendlich haben. Also das hat sich ja alles in dem Moment verschoben. Und letztendlich ist halt die Frage, kann ich einen interessanten Inhalt anbieten, wo ich weiß, es interessiert andere Menschen, es ist nützlich für andere Menschen und ich helfe ihnen vielleicht mit meiner Fachkompetenz, mit meinem Wissen, dass sie die ein oder andere Herausforderung lösen können und es ihnen damit besser geht. Da wird sich vieles bewegen und egal, was einer tut, egal wie falsch oder wie schädlich er Karrieren setzt, entscheidet der Konsument, wo die Richtung hingeht. Guck mal, Storytelling. Wir hatten ja alle gedacht vor 10 Jahren, es ist beerdigt. Ja, Storytelling ist im Moment wieder der absolute Hit. Blogs, ja, interessiert heute, hat er gesagt, Blogs sind tot. Dafür gibt es jetzt die Vlogs, also die Videoblogs, die unheimlich toll gehen. Podcast, da haben wir auch schon vor 15 Jahren drüber gesprochen. Dann war da nochmal 40 Zentimeter Erde drüber. Und jetzt, ja, und jetzt ist da plötzlich, ist das wieder der absolute Hype. Dann ist der Videopodcast der nächste heiße Schrei. Und ich gebe dir Brief und Siegel, in einem Jahr wird der Live-Podcast, also das Livestreaming als Podcast, dann nochmal das Angesagte sein, weil es halt ungeschnitten, authentisch und nahbar ist. Du den Menschen eigentlich 1:1 in der Situation erlebst. So ist das alles wunderbar im Wandel. Und es gibt auch immer noch das gute Buch.
Ich muss leider schon zu unserer allerletzten Frage kommen.
Sei so gut.
Leider.
Ja, sei so,
ja. Und zwar diese Frage lehnt sich an eine Figur, an die Figur aus dem Podcast hier. Die Kriegerin mit dem Schild. Sie ist nicht KI generiert, sondern tatsächlich von einer Künstlerin gemalt, gezeichnet und heißt Dasu. Deswegen jetzt meine letzte Frage leider schon. Was ist Dasu? Also Datensouveränität für dich persönlich.
Datensouveränität ist eigentlich, würde ich jetzt mal sagen, wenn es vom Wort Souveränität abzuleiten ist, dass ich A bestimme, was mit meinen Daten passiert, wie ich mit diesen Daten umgehe und ich natürlich auch die freie Wahl habe, welche Art von Daten ich konsumieren will, welche ich nutzen will. Und mich versucht keiner in irgendeine Richtung zu lenken, wie ich mit Dingen umgehe. Und wenn ich jetzt sage, meine Daten gehören mir, da kriege ich jetzt eigentlich schon Schwellungen, weil das oftmals in Deutschland ein bisschen zu negativ eingesetzt wird. Eigentlich, ja, dass ich sage, sind meine Daten, wenn ich die veröffentliche, veröffentliche ich sie. Wenn ich sage, ich will sie nicht veröffentlichen, dann ist das nicht.
Denkst du, wir haben alles besprochen zu dem Thema, was wichtig ist? Oder können wir noch irgendwas hinzufügen? Haben wir was vergessen? Was denkst du?
Nee, du, ich kann vielleicht noch den Abschlusssatz irgendwie sagen. Klar, wenn KI-generierte Videos zweifellos Effizienzgewinn und Skalierbarkeit versprechen, bergen sie halt doch für viele Dinge die Gefahr, die Zerstörung, Authentizität und so weiter. Und geht, überlegt euch, was ihr tut, setzt es sinnvoll ein. Und bringt damit, wenn ihr was KI generiert, einen Mehrwert für die Menschheit. Dann ist uns schon viel geholfen, weil schreiender Blödsinn und nutzloses Zeug, was immer das auch sein mag, gibt es eigentlich schon genug auf dieser Welt.
Das sind wundervolle Schlussworte. Lieber Wolfgang, ich danke dir herzlich für deine Zeit und dass du uns so viel beigebracht hast und so viele Einblicke gegeben hast.
Immer wieder gerne, lad mich ein und du hast mich an der Backe.
Ich hoffe, euch hat die Folge gut gefallen.
abonniert uns gerne und hinterlasst uns auch sehr gerne eine gute Bewertung in eurer Lieblings-Podcast-App. Ihr könnt uns zum Beispiel per E-Mail erreichen unter hallo@dasu.law. Dasu ist eine Produktion der Kanzlei Filusch. Mehr Infos findet ihr auf unserer Webseite www.dasu.law. Zur Redaktion gehören Lynn Böttcher und Karina Filusch. Editiert wurde der Podcast von Christoph Hinders. Der Jingle wurde komponiert von Mauli. Die Idee zu Dasu hatte Axel Jörs. Bei der Konzeptionierung unterstützte uns Susan Stone. Das Cover hat Elen Baum gestaltet.